30 über 90. Annette Gröschner fragt Autorinnen und Autoren, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du 1990? Und sie fragt danach, welche Bedeutung dieses Jahr für sie und ihr Werk hat. Rückblicke auf das Jahr 1990 in 30 Minuten.
Du bist 1958 in West-Berlin geboren, bist also ein echter West-Berliner. Wie ging es dir 1990, als am 3. Oktober West-Berlin quasi aufgehört hat zu existieren, zumindest als politisches Gebilde?
1989 war ich, als tatsächlich die Mauer sich öffnete, in Hamburg am Thalia-Theater. Insofern habe ich es ein bisschen gefiltert mitbekommen. Aber das hat nicht allzu viel geändert, würde ich mal sagen. Im Prinzip hat man nicht so schnell kapiert, was da eigentlich passiert. Und das war natürlich am 3. Oktober 1990 schon etwas anders. Und für uns war die Wahrnehmung sehr stark geprägt durch das, was ich dann schon angekündigt hatte, nämlich durch das starke Aufkommen, ich sag mal, rechtsradikaler Tendenzen. Später habe ich oft gesprochen von völkischer Revolte. Also markantes Datum, der 23.06.1990, große Demonstration in Lichtenberg gegen die besetzten und genutzten Häuser von der Nationalen Alternative, also so einer Neonazi-Gruppierung. Und am 3. Oktober war es durchaus noch so, dass wir uns von diesem Vereinigungstaumel zum einen total überfahren fühlten und zum anderen auch versucht haben, etwas dagegen zu tun. Wir haben uns nämlich damals am Gropiusbau so eine kleine Gruppe getroffen und hatten ein paar Farbbeutel dabei und wollten sozusagen mit diesen Farbbeuteln tätig werden. Und als wir dann am Tiergarten waren, also Richtung 17. Juni und so weiter, waren wir derart eingekeilt und derart sozusagen isoliert, kamen wir uns vor in dieser riesigen Menge, dass dieser Moment, wenn man so will, eine hervorragende Metapher war für das Gesamtgefühl der Situation im Allgemeinen. Also das heißt, wir sind so gut wie überhaupt nicht tätig geworden und kamen uns vor wie vollkommen fremd in einem Meer von Leuten, die uns gänzlich fern waren.
Du warst ja schon ein gestandener Autor zu dieser Zeit. 1983 war zum Beispiel K. beim Rotbuch Verlag erschienen, 1987 erschien Prinzenbad und 1989 war das Ticken der Steine herausgekommen.
Der, würde ich mal sagen, mich zumindest im Literaturbetrieb allgemein bekannt gemacht hat, war der Auftritt 1988 in Klagenfurt, also wo ich einen Text gelesen habe, der dann sozusagen später in die kalte Haut der Stadt 1991 erschien, also ziemlich dicker Roman über 500 Seiten eingegangen ist. Und dieser, ich habe da auch einen Preis gewonnen, also nicht den Hauptpreis, aber irgend so einen zweiten oder dritten Preis. Und ich habe da zum ersten Mal sozusagen Kontakt gehabt, also mit dem Literaturbetrieb im Großen und Ganzen. Und ich würde auch sagen, der hat mich zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Also Rotbuch war zwar schon verbreitet, aber der Kern und zentrale Punkt war West-Berlin. Und dann gab es halt noch so eine Struktur, die es heute nicht mehr gibt, nämlich den Verband Linker Buchhändler. Und da waren die Bücher auch durchaus bekannt. Aber es hatte schon so ein bisschen was Politszene-lastiges, was mit diesen drei ersten Büchern verbunden war. Und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass ich jetzt wirklich als literarischer Autor im Geschehen angekommen wäre. Was sich unter anderem daran festgemacht hat, dass ich Mitte der 80er Jahre nochmal begonnen habe, Informatik zu studieren.
Ja, das steht ja auch in dem Klappentext drin zur kalten Haut der Stadt, dass du gerade mal Informatik studierst.
Genau.
Studierte Verschiedenes zurzeit Informatik, lebt in Berlin. Hast du immer in Berlin studiert oder bist du zwischendurch auch mal woanders gewesen? Oder war sozusagen dein wirklicher Lebensmittelpunkt West-Berlin oder war es vielleicht auch Ost-Berlin oder war das eher so, dein Leben hatte, war das so auf West-Berlin konzentriert?
Also mein Leben war ganz wesentlich auf West-Berlin konzentriert, aber es gab verschiedene Versuche, West-Berlin, wenn man so will, zu verlassen. Der erste Versuch sollte eigentlich stattfinden, nachdem ich mein erstes Studium abgebrochen hatte, also 1980. Ich habe danach gearbeitet, ein knappes halbes Jahr, um die berühmte große Reise zu machen. Aber statt der großen Reise wurde es dann halt die Hausbesetzung, weil die genau zum Jahreswechsel 1980-81 so richtig an Fahrt aufgenommen haben. Und insofern bin ich dann da geblieben, weil ich mich an den Hausbesetzungen beteiligt habe. Und wir das erste Haus in Schöneberg besetzt haben, gleich Anfang Januar, ich glaube am 6., 7. Januar 1981. Den nächsten Versuch habe ich dann gemacht, nachdem die Hausbesetzungen so ein bisschen in die Knie gegangen sind, aber es war ein sehr halbherziger Versuch. Und auch zu Beginn dieses Studiums habe ich vor kurzem erst wiedergefunden, hatte ich völlig verdrängt, gibt es einen Briefwechsel mit der Universität in Dortmund. Ich weiß bis heute nicht mehr, warum Dortmund. Und ich habe zumindest versucht, sozusagen einen Studienplatz in Dortmund zu bekommen. Aber auch darum habe ich mich nicht ernsthaft gekümmert, sondern dann ist über unter anderem eben diesen Klagenfurt-Auftritt, aber auch schon davor bei Leons und Lena in Darmstadt, die ganze Sache mit dem Autoren, also mit der Autorenschaft, hat mehr Fahrt aufgenommen. Ost-Berlin hat für mich eine große Rolle gespielt, aber nicht in den 80er Jahren. Ost-Berlin hat insofern eine große Rolle gespielt, als meine, also beide Eltern kommen, also mein Vater kommt aus Sachsen ursprünglich und hat dann hauptsächlich in Thüringen gelebt, da im Wismutgebiet, Ronneburg, Eisenberg. Wesentlich relevanter war aber die Familie meiner Mutter, weil die schon seit Generationen in Berlin gelebt hatte, und zwar immer in Kreuzberg, Friedrichshain oder so. Also Innenstadt, proletarische Bezirke, alte SPD-Familie. Und zu dem Zeitpunkt waren sie dann nicht mehr in Friedrichshain, wo meine Mutter aufgewachsen ist, sondern in Treptow, in so einer Kleingartenkolonie, und lebten da in so einem Kleingartenhäuschen. Und wir haben die immer besucht. Aber ich habe 1981, also die Verwandten wurden immer im Osten besucht, ja, wir sind nach drüben gefahren, nach Ost-Berlin hieß es halt vor allem, manchmal auch nach Wurzen oder woanders hin zu Cousinen und Onkeln und so weiter. Aber im Wesentlichen nach Ost-Berlin und hauptsächlich in diese Laube. Das habe ich auch im Buch Russisch Brot verarbeitet. Aber ich bin 1981 mit einem Einreiseverbot belegt worden und konnte dann bis 1988 nicht mehr weder also nach Ost-Berlin noch in die DDR einreisen.
Was stand denn in deiner Geburtsurkunde, Berlin oder West-Berlin?
Gute Frage. Ich vermute mal Berlin, weiß ich aber nicht genau. Also ich bin ja geboren in Charlottenburg. Ich glaube, da steht einfach Berlin-Charlottenburg.
Und du bist dann ja dann auch selber Teil der Hausbesetzer-Szene gewesen. Und es ist auch quasi das Thema deines ersten Buches. Und das hast du ja, wenn es 91 rausgekommen ist, ja dann auch 1990 geschrieben, oder?
Ja, also im Prinzip sind diese, also ist dieses Hausbesetzer-Thema das bestimmende Thema in den ersten drei Büchern oder in den ersten drei Prosabüchern. Also das Ticken der Steine ist ja ein Lyrikband, und der ist sozusagen thematisch durchaus breiter gestreut. Aber, also man könnte sagen Großstadtgedicht im weitesten Sinne, aber zum Beispiel K, recht dokumentarisch, das Jahr 1981 und 1982, dann Prinzenbad, sozusagen die Niederlage, wenn man so will, also anschließend 82, 83, 84. Und die kalte Haut der Stadt, die ich 1990, also 1989, 1990 geschrieben habe, also schon davor ein bisschen angefangen, aber das waren so die Kernjahre, umfasst im Prinzip die gesamten 80er Jahre. Also nicht ganz, aber es geht halt los 1981 mit dem Tod des Demonstranten bei der Räumung der Häuser im Herbst von Klaus-Jürgen Rattay, und also am 22.09.1981, das kann man festmachen, das ist die erste Szene oder das erste Großkapitel, umfasst so in etwa 48 Stunden über knapp 100 Seiten, und es endet etwas nach dem 1. Mai 1987, als die erste große Randale hinten in Kreuzberg in SO 36 war und dieser Bezirk oder dieser Teilbezirk für eine ganze Nacht nicht zugänglich war für die Polizei. Das ist der große Bogen.
Im Mai 1990 dann doch schon eine völlig andere Situation. Kannst du das noch rekapitulieren, wie das war, 87 zum Beispiel, was ihr da so gedacht habt, wie die Zukunft aussieht? Also ich kann es für mich sagen, ich war ja auf der anderen Seite der Mauer. Ich hätte jetzt, glaube ich, jeden für verrückt gehalten, der mir gesagt hätte, in zwei Jahren geht die Mauer auf und du bist aktiv daran beteiligt. Also das war mir in der Zeit noch, also es war weit weg.
Also für mich war oder für uns in West-Berlin war es sowieso so, dass, also jetzt ich persönlich, aber auch viele Leute, die ich gekannt habe, sind zwar rübergefahren zu Verwandtenbesuchen, aber ansonsten spielte Ost-Berlin keine sonderliche Rolle. Also das hat sich bei einigen Leuten, die ich so kannte aus der linksradikalen Szene, gegen Ende der 80er Jahre etwas geändert, aber im Großen und Ganzen war es zunächst über all die Jahre genau so, dass die Welt eigentlich bei Helmstedt begann und dann sich nach Westen ausdehnte. Also der Osten war quasi ausgeblendet. Und 1987, 88 hätte niemand in West-Berlin irgendeine Wette darauf abgeschlossen, dass jetzt die Mauer verschwinden würde, weder 1989 noch 1999 noch sonst wann. Also wir waren eigentlich darauf eingestellt, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Und persönlich haben wir das so erlebt, 1987, 88, dass sich die linke, linksradikale, linksextreme Szene in West-Berlin gerade wieder erholte von den Mitt-80er Jahren, von der Niederlage, die sich sozusagen an die Hausbesetzung anschloss. Und die markanten Punkte waren neben dem 1. Mai 1987, von dem natürlich auch alle überrascht worden sind, aber darauf hatten viele in gewisser Weise gehofft, obwohl sich dann politisch wenig daraus entwickelte. Aber es gab durchaus politische Initiativen, und zwar insbesondere die Anti-IWF-Kampagne 1988, die ja eine organisierte war. Und wenn man so will, ein Vorläufer von diesen ganzen Anti-G7, Anti-G8, Anti-G20 und so weiter Aktivitäten. Und es schien uns so, als würde sich quasi dieses Milieu, also unser Milieu, gerade wieder berappeln. Und insofern hat das Geschehen 1989 uns komplett überrascht, ja, einerseits. Andererseits hat sich daraus natürlich auch ergeben, dass eine ganze Menge Leute dann aus West-Berlin nach Ost-Berlin gegangen sind, in die dann dort besetzten Häuser. Es wurden auch in West-Berlin wieder Häuser besetzt, einige wenige, die sich auch längere Zeit hielten. Und es gab eben den Beginn der antifaschistischen Strukturen, die dann aufgebaut worden sind. Und das hat sich auch aus dieser Gemengelage heraus ergeben. Aber dass wir damit gerechnet hätten, dass die Mauer fällt, kann man nun überhaupt nicht sagen.
Es war ja dann auch so ein bisschen das Problem 1990, kann ich mich erinnern, so aus der Ostperspektive, dass dann Hausbesetzer Ost und Hausbesetzer West ja auch erstmal so ein bisschen zusammenfinden mussten. Ja.
Ja, diese Erfahrung kann ich teilen. Also wir hatten auch so eine Kooperation, sage ich mal, also jetzt weniger auf Hausbesetzerebene, aber so auf der Ebene verschiedener autonomer Gruppen, wie sie sich auch im Osten nannten. Aber es waren fremde Welten. Also es gab Kommunikationsprobleme, wie man so schön sagt. Ja. Die Westautonomen und Westhausbesetzer waren natürlich sehr antikapitalistisch und sehr stark geprägt durch diese Straßenkampferfahrung und waren immer ganz erstaunt, wie einerseits pragmatisch und andererseits oder wie viel Hoffnung in sowas gesetzt worden ist wie Demokratie. Das war, glaube ich, ein ganz starke Trennlinie. Ja, also für uns war insbesondere damals Demokratie oder das demokratische System nichts anderes als eine Verlängerung des Kapitalistischen, also sowas wie der ideelle Gesamtkapitalist. Und wir hatten es halt erlebt, durchaus auch als relativ repressiv und waren damit konfrontiert, also jetzt aus Westsicht gesprochen, dass quasi die Gruppen aus dem Osten da doch eine gewisse Hoffnung, also aufgrund ihrer Geschichte, reinsetzten. Und das fanden wir teilweise erstaunlich, ja.
Hast du auch in Ost-Berlin Häuser besetzt, oder?
Also wir haben uns damals überlegt, ob wir in ein Haus gehen nach Ost-Berlin. Wir hatten also 87, 88 gerade so eine neue WG gegründet, auch in einem Hausprojekt, was im Prinzip aus der Besetzerzeit hervorgegangen war. Und wir haben uns dann aber dazu entschieden, wir bleiben in dieser WG, weil die sich irgendwie ganz gut anlief, und versuchen nicht nochmal in so einem Haus Fuß zu fassen. Aber ich war eine Weile zumindest, also zur Vorbereitung von so kleineren Aktionchen, verschiedentlich in der Lottumstraße in Mitte. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Also die Entscheidung war so. Und für mich persönlich war es dann halt so, 92 ist meine Tochter geboren. Und da haben sich die Verhältnisse nochmal ein bisschen verändert. Also ich bin zwar nicht aus der WG ausgezogen, sondern die ist dann noch eine ganze Weile gewesen. Aber ich wäre dann nicht nochmal losgegangen in ein besetztes Haus in Ost-Berlin. Also das war zumindest erstmal nicht angesagt.
Du hast ja in dem Roman Das Singen der Sirenen von 2017 bist du auf diese Zeit nochmal zurückgekommen und da kommt ja auch die Lottumstraße vor.
Genau.
Nicht gesehen. Vielleicht kannst du mal einen Ausschnitt aus dem Roman lesen.
Also der Roman, das muss man dazu sagen, ist so aufgebaut, dass er 5 größere Teile hat und er spielt eigentlich in der, ja, ungefähr 2015 oder ziemlich genau 2015, in den Anfangsmonaten des Jahres 2015. Und die Erzählgegenwart spielt in London, nicht ausschließlich, aber wesentlich in London. Es gibt immer wieder kurze Rückblenden auch nach Berlin, dann in die jüngere Gegenwart, also sozusagen aus der Sicht der Erzählgegenwart. Und dann gibt es 2 sehr große Rückblenden, die jeweils das 2. und das 4. Kapitel, Großkapitel dieses Romans ausmachen. Und die gehen in die Zeit, als der Protagonist Jörg Krippen, ein im Scheitern begriffener Literaturwissenschaftler und ehemals auch Dramatiker, aber damit ist er schon gescheitert, als der sozusagen seine politische, wenn man so will, Kampfzeit durchlebt hat. Und das ist eben die Zeit der Antifa, Anfang der 90er Jahre. Und insofern beginnt dieses Kapitel 2, und ich lese jetzt den Anfang, auch mit der schon erwähnten Demonstration in Lichtenberg gegen die von der Nationalen Alternative besetzten und genutzten Häuser. Dieses Großkapitel heißt Berlin Chemistry und das kleinere Kapitel ist das Kapitel Nummer 13, Lichtenberg-Weidlingstraße, 23. Juni 1990. Die von den Nazis besetzten Häuser der Weidlingstraße tauchen vor uns auf. Die Spitze des Demonstrationszugs hält an der Absperrung, die von den Volkspolizisten an der Kreuzung errichtet worden ist. Die Absperrung besteht aus Planwagen und einem weiteren LKW, mit denen die Polizisten hierher transportiert worden sind. Einsatzkräfte, die über mangelhafte Schilder, alberne Helme, eine für den Straßenkampf ungenügende Ausrüstung verfügen, weil die Polizei der DDR keine Erfahrung mit Auseinandersetzung hat, wie die westdeutschen und Westberliner Einsatzgruppen sie seit langem gewohnt sind. Die Militanten aus den westlichen Stadtbezirken beginnen mit ihrem Angriff. Die Plan der LKWs, die auf die Fahrbahn gestellt worden sind, um die Straße zu blockieren, fangen Feuer. Entfacht von den Molotow-Cocktails, deren Mischung Öl, Benzin, Klebstoff mit den Jahren verfeinert worden ist, besser abgestimmt wurde. Die Wasserwerfer, museale Modelle mit müde tröpfelnder Kanone gedacht, den Angriff der Militanten abzuwehren, vergeuden den Vorrat an Wasser ohne Reizgas bei Mischung, um die Fahrzeuge der harmlosen Fopos zu löschen. Vergeblich. Die Militanten beginnen sich zu formieren, wollen die Barrikade der Polizei überrennen und zu den Häusern der Nationalen Alternative vordringen, zögern jedoch. Auf den Dächern jener Häuser dicht bei dicht die Kämpfer, die neuen Nationalsozialisten in der Mehrheit blanke Schädel, die auf eine Maske verzichten, ziehen in einer wie einstudierten Bewegung, als greife eine lang geübte Choreografie, beschienen von der tiefstehenden Sonne, die die Armee auf den Dächern mit einem Glanz umgibt, eine Aureole, als stünden dort Engel, ziehen ein Tanzschritt, ein zweiter, die eben noch orangefarbenen Bomberjacken aus, um das Innere nach außen zu kehren, streifen die nunmehr militärgrünen Jacken über ihre sonst allenfalls mit einem schmucklosen Shirt bekleideten Oberkörper und machen sich bereit, den Sturm auf ihre Feste blutig zurückzuschlagen. Der Demonstrationszug, einem feinen, kaum wahrnehmbaren Ton, einem Vibrieren, einem Geräusch am Rande akustischer Möglichkeit folgend, setzt sich erneut mehrheitlich, fast geschlossen in Bewegung und passiert die rauchenden LKWs, Skelette vor einem Wasserwerfer, vergessenes Tier aus dem Paläozän, das traurig zu grüßen scheint. Wir kriegen euch alle. 14. Betriebsbahnhof Schöneweide. Treppenstufen, Bahnsteig, der eiserne Perron. Die sonderbare Sanftheit der Stimme aus dem Lautsprecher. I feel so different, now I feel so different, but. Während wir, weil wir wussten, dass es meist mehrere sind, die sich in den S-Bahnen oft am Freitagabend ihre Opfer suchen, nur in Gruppen auftraten, ausreichend ausgerüstet, nie unbewaffnet, versuchten wir dennoch die Aktivitäten nicht auf die Patrouillen zu beschränken, sondern trotz der häufig ablehnenden Haltung der vor sich auf den Boden starrenden Fahrgäste Flugblätter zu verteilen, auf denen wir erläuterten, weshalb wir in den S-Bahn-Wagen seien. Schaut nicht zu, greift ein, verteidigt. Wir hatten, weil wir gut genug vorbereitet waren, nie Probleme. Wir entwaffneten die Glatzen, denen wir begegneten, nahmen ihnen ihre Jacken, die Embleme auf die Stiefel und notierten ihren Namen, traten sie erst, wenn wir sie zweimal trafen, um. Wir vermieden es, allein in den S-Bahnen zu fahren. Hin und wieder wird es dennoch nötig. Treppenstufen, Bahnsteig, der eiserne Perron. Wir könnten, aber die wenigen Fahrgäste schweigen im schaukelnden Waggon. Eins, der Schwarze, schaut erschrocken, obwohl er derweil das Erwartete eintritt. Spannt sich ein Körper, als würde er lauern, schließt seine Lider bis auf einen Spalt. Ungewöhnlich lange, dunkle Wimpern, sieh ins Weiß der Augen deiner Feinde, heißer Atem am Ohr, Wortfolge wieder im Stechschritt. Meint ihr nicht, wir könnten unterschreiben? Wird sich hinknien, widerwillig. Glattrasierte Köpfe neigen sich seiner Ohrmuschel entgegen, Lippen, laute Körpersaft. Denn wir könnten, aber zwei. Der Voyeur in der Ecke, kennt er sein Gegenüber von früher? I ask you why. Waffen verborgen in geballten Fäusten, Gesäßtaschen, oft Gaspistolen, man weiß nie, Wippen der Stahlruten, der Totschläger, drei Glieder, eines angelegt als Feder, vorn ein Knauf, fünfte Stunde Physik, Geschwindigkeit mal Masse, Impuls, Impulserhaltungssatz, die Übertragung des Impulses auf die Knochen, wenn der Knauf abgebremst wird, die Kraft, Masse mal Beschleunigung, hier negativ, die Größe abhängig vom Bremsweg, das heißt, der Härte des Knochens, der Bewegung des Kopfs, dessen Nachgiebigkeit. In the still of the night, while the world is in slumber, der Voyeur, einer, der zusieht und lächelt, heimlich, kein Faktor, unbewegt, Teil des schaukelnden Waggons. Drei, die Kulisse. Sieben Fahrgäste, die schweigen, 18 Bilder pro Sekunde, nicht zu Orten des Dröhnen, Übelkeit der Testperson, Einwirkung der Ungewissheit auf den menschlichen Körper, Absenkung der Hirnfrequenzen, bleibendes Vibrieren, Kälte, Manipulation des Blutdrucks bis zum Platzen von Gedärmen, Trommelfellen, was beleuchtet wäre, wäre auch entdeckt. Vier, zwei junge Männer, kahlrasierte Schädel, grün statt schwarz, die Bomberjacken, am Revers die Farben, schwarz, weiß, rot, die Ziffern, 1, 9, 3 und 7, in the still of the night, while the world.
Ja, vielen Dank. Also bei dem letzten Kapitel, als ich das gelesen habe in deinem Buch, dachte ich, dass irgendwie keine Zeit vergangen ist, oder?
Also ja, manchmal glaubt man das, leider. Ja. Das ist richtig.
Manchmal es gibt ja so zwei Es gibt so zwei Kontinuitäten in deinem Werk, die oder in den Sachen, die ich kenne, die quasi immer weitergegangen sind. Das eine ist einfach der Rechtsradikalismus, der ja sehr präsent ist, und das zweite eben diese Wohnungs- und Mietenpolitik, die auch nicht
stimmt,
auch nicht besser geworden ist, ja.
Ah, nee, das ist eher das Gegenteil eingetreten, ist richtig. Das ist wahr.
Bist du da jetzt irgendwie so ein bisschen abgeklärter, oder ist es noch etwas, was dich auch umtreibt, weil es ist ja auch sozusagen Teil deines Lebens, oder ist es jetzt,
ja, ich meine, also,
es ist jetzt 30 Jahre her, aber...
Also ja, es ist schon eine Weile her, das stimmt, aber es treibt mich natürlich nach wie vor um. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich auf jede Demo renne, was auch daran liegt, dass ich gar nicht mehr so gut rennen kann. Und das ist durchaus irgendwie der vergangenen Zeit geschuldet. Und das wenige Rennen, was mir noch möglich ist, spare ich mir dann immer für den Fußballplatz auf. Insofern ist da demonstrationstechnisch nicht mehr so viel möglich. Aber dass mich diese Dinge nicht mehr umtreiben würden, kann man nicht sagen. Also es ist natürlich schon so, dass ich diese Kontinuität sehe. Also gerade auch von Anfang bis Mitte der 90er und jetzt wieder. Ich war ja auch, der Zufall wollte es, 2015 ein halbes Jahr in Dresden und habe mir da die Pegida-Demonstrationen angeguckt. Das ist halt ja, ein eigentümliches Phänomen, also zu sehen, wie manche Sachen da wieder neu auftauchen. Allerdings muss man eben auch sehen, und ich denke mal, das ist mir durchaus möglich, auch aufgrund der langen Zeit und der, wie soll man sagen, gemachten Erfahrung und des Abstands zu bestimmten Phänomenen. Man sieht natürlich auch die Unterschiede. Anfang der 90er Jahre, soweit es den Rechtsradikalismus betraf, war es ganz stark eine Sache der Straße und der Militanz, und zwar einer wirklich erstaunlichen Militanz von rechts. Und jetzt ist es eben in hohem Maße eine Sache auch der Parlamente. Also es wird zwar mal wieder versucht, auch so eine Bewegung auf die Straße zu tragen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das in dem Maße gelingt, wie es Anfang bis Mitte der 90er der Fall war. Naja, und was die Mietenpolitik betrifft, also das ist natürlich ein Punkt, gerade wenn man in Berlin lebt, die letzten 10 Jahre ist es ja eine ziemlich verheerende Entwicklung und eine galoppierende Entwicklung. Und ich würde das aber auch so auch ein bisschen einordnen, also in eine Gesamtentwicklung, die man so beschreiben könnte, dass immer mehr Bereiche des Lebens unter etwas subsumiert werden, was man Verwertungsverhältnis oder eben Kapitalverhältnis nennen kann. Und dazu gehört eben zuallererst auch das Wohnen, was ein großes Problem ist, weil auf das Wohnen kann niemand verzichten. Ich glaube, der Ausspruch geht auf Friedrich Engels zurück: Wer die Wohnungsfrage löst, löst die soziale Frage. Das ist zwar sehr optimistisch, aber wer die Wohnungsfrage nicht löst, handelt sich wahrscheinlich sehr, sehr große Probleme auf dem Feld der sozialen Frage ein. Und darauf steuern wir zu. Und insofern treibt mich das natürlich um.
Naja, zumal man sich ja auch selber vorstellen kann, was passiert, wenn man keine Wohnung mehr hat und keine mehr findet. Ja.
Genau.
Und irgendwie so eingefleischte Berlinerin oder Berliner ist.
Genau.
Und sich auch nicht vorstellen kann, dann irgendwie nach Luckenwalde oder Gentin zu ziehen, ja.
Oh, Luckenwalde. Why not Luckenwalde? Ja, also kann man sich nicht so richtig vorstellen, stimmt.
Trauerst du West-Berlin hinterher oder bist du
nostalgisch?
Oder?
Ja, nostalgisch würde ich nicht sagen. Ich traue dem auch nicht unbedingt hinterher, aber ich finde schon, also ich werde mich wahrscheinlich jetzt wieder sehr viel stärker in den nächsten literarischen Arbeiten West-Berlin widmen. Und zwar nochmal weiter zurückgehend, also bis in die 60er Jahre, sozusagen tatsächlich das Mauer-West-Berlin in den Blick nehmen, was ja sozusagen auch meine Welt war, während ich aufgewachsen bin, also auch als Kind. Und der interessante Punkt ist, dass in diesem West-Berlin Dinge möglich waren, die später nicht mehr möglich gewesen sind. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das ganz stark auch der internationalen Situation, also dem Spannungs- und Kräfteverhältnis geschuldet war. Also manchmal kommt es mir so vor, als hätte man in West-Berlin sozusagen eben auch von Westseite, trotz all dieser Subventionen und so weiter, gar nicht richtig auf die Stadt zugegriffen im Sinne von, wir müssen hier auch eine funktionierende Wirtschaft und so weiter aufbauen, sondern es kommt mir im Nachhinein so vor wie so ein Warten im luftleeren Raum. Aber in diesem luftleeren Raum war sehr viel Platz und es war sehr viel möglich. Und es waren vor allem bestimmte Dinge überhaupt nicht da, die sonst im Westen bestimmt war. Zum Beispiel das Bürgertum war zum großen Teil schlicht und einfach ausgewandert, weil sie Angst hatten um ihren Besitz, weil sie Angst hatten, dass sie enteignet werden, falls die Russen kommen. Und dadurch war West-Berlin, in gewisser Weise wie Ost-Berlin, nur auf eine ganz andere Art und Weise gefärbt. Also gefärbt meine ich jetzt nicht politisch, sondern atmosphärisch. Eine proletarische Stadt und eine subproletarische Stadt. Und ja, diese Dinge haben zu all dem geführt, was man dann später mit dem Schlagwort Kreuzberg verband, aber was sich ja gar nicht auf Kreuzberg nur beschränkt hat. Und was damit einherging, dass auch das Stadtbild ein völlig anderes war als in den 80er Jahren oder 70er Jahren in westdeutschen Städten. Da war eigentlich schon alles aufgebaut. Bei uns gab es noch Ruinen. Und
das ist mir auch aufgefallen. In West-Berlin habe ich mich sofort wohlgefühlt. Als ich das erste Mal in Düsseldorf war, habe ich gedacht, wo bin ich hier?
Ja, Düsseldorf war einfach schon 10, 15, 20 Jahre weiter. Und das haben sich viele Leute auch nicht klar gemacht, ja. Und das schlägt natürlich jetzt ganz stark irgendwie auf diese Struktur auch zurück. Dadurch, dass West-Berlin jetzt eben auch westlich gemacht wird, wie alles westlich gemacht wird, sind viele Leute, die in diesen Strukturen sich eingerichtet hatten und groß geworden sind, darauf sehr schlecht eingerichtet. Es war schon eine ganz besondere Melange. Also es hatte einen utopischen Gehalt.
Eine Frage noch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du 1990?
Also ist 1 ganz schlecht oder 1 ganz gut?
1 ist ganz schlecht.
Okay, dann bin ich so in etwa bei 1,5.
Ja, das ist aus dem Stück Schubladen von Shishi Pop, wo ich mitgemacht habe. Und das war eine, da geht es ja quasi um die Ost-West-Auseinandersetzung. Und das war die Frage, die uns Ostfrauen gestellt worden ist.
Soll ich noch ein kleines Stück, also eine Minute aus der kalten Haut der Stadt vorlesen?
Ja,
okay. Gerne. Dann mache ich das mal als Abschluss. Ich lese den Anfang, also nur den ersten Satz. Wie gesagt, 22.09.1981, 8 Häuser sind geräumt worden und dann kommt der Tod des Demonstranten. Also, die kalte Haut der Stadt, das erste Großkapitel 1981 heißt, für einen Toten reicht uns nicht die Trauer. Und der erste Satz lautet wie folgt. Denn als oben, hoch genug, Blick vorbei an brauner Trasse, stillgelegter Hochbahnstrecken, als der Mann mit kleinem Scheitel irgendwo jammert ein Hund, ein Gesicht wie 100.000, als der Polizeisenator vom Balkon des aufgebrochenen, ausgehobenen, abgeräumten Hauses in der Bülowstraße tritt, um nochmal für den Funk, für die Kameras zu reden, als nach einem Augenblick, kaum Erstaunen, bloß Verblüffung, Stille für den kleinen Mann, denn er hatte einen Zahn und der Zahn, der tat ihm weh, einige mit Eisenstangen auf die dunklen Hochbahnpfeiler schlagen, klopfen, hoher Rhythmus, Krach, dann Ruhe, danach rufen, dass das dumme Schwein das wagt, nach der Räumung der 8 Häuser, schüttelt Jochen sich die Schultern, weg mit der feuchten Gänsehaut, furchtsames Vieh im Nacken. Ja, jetzt kommen Jochen, Manuela und Kai und die bewegen sich da in der beginnenden Randale, die nach dem Polizeieinsatz vor diesem Haus einsetzt und am Ende geschieht dann Folgendes. Und als Jochen und Manuela sich erst in der Bülow, fast schon Ecke Steinmetzstraße, eingekeilt zwischen zwei Wagen hinter einer Imbissbude endlich umdrehen, sehen sie Kai, kalt. Ein aufgereckter Körper mitten auf der Kreuzung, Jochen, Manuela, beide sehen sich an. Sehen, wie Kai schon weit entfernt, komm, von ihnen auf der Kreuzung sieht, was sie nur ahnen können. Kaum 3 Meter neben ihm sieht Kai kühle, klare Bilder einer ausgestanzten Welt. Karg und überschaubar. Wie der Junge. Rafft euch auf, rot, rafft euch zusammen, hochsteigt vorn am Doppeldecker, denn sieht Kai ihn hetzen Bullen, wie die lasche Lederjacke halb herabhängt, jetzt sieht Kai wie der Zigarettendreher, wie die Hand, wie seine Finger, vorne vor der Scheibe tasten, wie die Füße seine Zehen, das ist nicht zu sehen, zappeln, wie der Bus noch immer anfährt, wie die Fingernägel kratzen, vorn am Glas, nach einem Halt, wie der Bus noch einmal Gas gibt, wie die Finger nun die Kuppen langsam rutschen, jetzt die Nägel, zerren an der großen Scheibe, knicken am getönten Glas um und brechen, wie der Fahrer, Fuß am Gas und dick wie Diesel, mit zurückgezurrten Lippen langsam anfängt zu begreifen, seitlich wegweht, weiß Reklame, wenn sie Weihnachten, nicht auf den Weihnachten. Kai hört neben sich die ersten leise, erst dann lauter schreien, sieht vom Fahrer nur den Mund, die verkniffenen Augen, sieht, dass keiner sich bewegt, bis auf die Knüppel der Bullen. Als der Bus noch einmal Gas gibt, rutscht der Typ vorn von der Scheibe vorn am fugenlosen Kühler ab. Und an der planen Haube runter wird vom Vorderrad festgehalten, Punkt, Punkt, Strich, fertig ist das Mondgesicht, fortgeschliffen, Kai muss kotzen, überfahren und zerquetscht. Die blauen Dragoner, sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor, Fanfaren sie begleiten, hell zu den Hügeln empor. Danke.
Ja, vielen Dank.
über 90 ist ein Podcast des Literaturforums im Brechthaus in Zusammenarbeit mit dem Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung.